this evening, everybody talk about pop music.
Der Pop Talk.
Mit Nabil Atassi. Götz Alsmann ist im Studio-Moderator der legendären Fernsehsendung Zimmerfrei, Meister seines eigenen Genres, dem Jazzschlager und natürlich ein Meister des Entertainments. Er ist da mit einem neuen Album, es heißt Liebe, und damit kehrt er zurück in heimische Regionen, denn zuletzt war er unterwegs in Paris, am Broadway und zuletzt in Rom. Das waren seine letzten Alben und jetzt ist er wieder da und widmet sich heimischem Liedgut auf seinem neuen Album, und es freut mich sehr, dass er zugeschaltet ist aus seiner Heimatstadt aus Münster und wir haben uns aufs Du geeinigt. Hallo Götz.
So ist es. Grüß dich.
Herzlich willkommen in der Sendung.
Vielen herzlichen Dank.
Ein neues Album rauszubringen in diesen Zeiten, normalerweise ist es für dich doch essentiell wichtig, rauszugehen und deine Konzerte zu spielen. Wie fühlt sich das jetzt für dich an, da so ein Album rauszubringen, wo das erstmal auf absehbare Zeit nicht geht?
Es fühlt sich bitter an, aus verschiedenen Gründen. Einmal ist es bitter, dass mein Berufsstand in diesem Jahr seinen Beruf nicht ausleben kann. Das ist schon mal schade. Zum anderen ist es natürlich keine traumhafte Situation, ein Album nicht live promoten. Wir erreichen im Jahr bei 90 bis 100 Konzerten so viele Menschen, denen wir Appetit auf unsere Platte machen. Und das fällt einfach flach. Wir hatten die Chance, zum Ende des Monats September 5 kurze einstündige Konzerte zu spielen. Das war dann auch die Premiere dieser neuen Show. Und wir waren im Konzerthaus Dortmund. Und während meiner ersten Moderation fiel mir auf, dass wir unser letztes reguläres Konzert tatsächlich genau 10 Monate zuvor am selben Ort gegeben haben. Und kann wirklich sagen, diese Erkenntnis, die hat, da kriegte ich ein Kloß im Hals, Tränen in die Augen, ich konnte kaum weitersprechen. Und da wird zum Publikum eine solche Verbindung. Die Leute standen dann auf und applaudierten einfach, weil es wieder möglich war, zusammenzukommen. Und das ist jetzt nicht mehr möglich, aus sicherlich guten Gründen, aber wir Künstler können nicht spielen, ja, aber auch unser Publikum kann uns nicht hören, kann uns nicht sehen. Ich glaube wirklich, dass wir alle gleichermaßen darunter leiden.
Also es fehlt uns in der Zeit, sowohl dem Publikum als auch dir als Künstler, diese Interaktion, die ist ja für dich gerade als, ich nenne dich jetzt einfach mal Entertainer, auch essentiell wichtig, dass du auf der Bühne stehst. Du sagst auch, das Moderieren, das Sprechen zwischen den Stücken der Musik, das gehört bei dir alles essentiell dazu. Der Kontakt zum Publikum ist total wichtig. Ja. Trotzdem bist du jetzt im Sommer ins Studio gegangen und hast ein Album aufgenommen, eins, das sich jetzt auch wieder mit Songs beschäftigt, die aus unseren Landen kommen, wo du jetzt vorher relativ viel unterwegs warst in der Welt. Das hatten wir angesprochen. Ihr seid dafür ins Hansa-Studio gegangen in Berlin und habt dann auch orchestrale Aufnahmen noch im B-Sharp-Studio gemacht. Warum jetzt in die Hauptstadt von Münster aus? Da bist du ja eigentlich Münsters berühmtester Sohn, da stehen dir doch alle Türen offen.
Ja, aber wir haben uns an die Idee gewöhnt, in legendäre Studios zu gehen. Wir waren im Jahr 2011 in Paris im Studio Ferber, fürs nächste Album 2014 in New York im Sears Sound Studio und dann 2017 im Forum Music Village in Rom, im alten Studio von Ennio Morricone. Und irgendwie wollten wir diese Heimkehr ins Schlagerrepertoire auch mit einem ähnlichen Studiobesuch krönen. Und da gibt es ja in Deutschland vielleicht 2, 3 Studios mit einem ähnlich legendären Ruf. Und das Hansa-Studio bot sich einfach an.
Und damit haben wir die Frage ganz klar beantwortet und hören mal ganz kurz rein, um was es sich musikalisch bei Liebe denn eigentlich dreht mit dem Stück »Man müsste Klavier spielen«.
Man müsste Klavier spielen können, wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen, weil die Herren die Musik machen können, schnell erobern der Damen Vertrauen. Der Klang des bespielten Klavieres wirkt auf jede erregend wie Sekt. Und ihre geheimsten Gefühle werden Piano doch fortgeweckt.
Man müsste Klavier spielen, wenn man es jetzt erstmal so hört, ein typischer Alsmann. Aber es handelt sich ja um ein Stück von Johannes Heesters aus einem Tonfilm von 1941, der heißt Immer nur du. Jetzt hast du eine ganze Palette an Liedern aufgenommen. Wie hast du die aus dem reichhaltigen Schatz des hiesigen Liedguts ausgewählt?
Oh, das war ein bitterer Weg. Bitter, weil ich so viele Stücke ausschließen musste. Ich habe im letzten Jahr schon angefangen, eine Liste von möglichen Songs aufzustellen. Und innerhalb von 2 Tagen waren da 50 Lieder drauf. Und dann haben wir erstmal gesagt, das ist erstmal 15. So. Und dann habe ich 15 ausgewählt und dann tat sie um jedes andere leid. Dann kamen noch neue Ideen dazu und dann waren es plötzlich 20 Songs. Und dann hieß es aber, wir haben 6 Tage Zeit im Studio für diese 20 Songs. Und das hat mich dann wieder beruhigt, weil wir noch nie 6 Tage Zeit in einem Studio hatten.
Also ist das eher viel oder eher wenig? Mal so für den Laien zum Verständnis?
Viel Zeit. Also für uns, für unsere Art zu spielen. Andere brauchen ein Jahr, um ein Album aufzunehmen. Wir brauchen eine Woche. Mhm. Und wir nehmen ja live auf, also wir spielen ja live im Studio miteinander. Mhm. Und das war dann eine luxuriöse Situation, mit der wir auch gut klargekommen sind. Und schon hatten wir 20 Songs, sage und schreibe 20 Songs eingespielt. Und das waren dann wirklich die Lieder, die in einem langen Prozess übrig geblieben.
Hm. Bist du dann nach einem bestimmten Muster vorgegangen oder machst du einfach nur das, was dir gefällt? Hast du ja im Prinzip auf deinen letzten 3 Alben auch mit der Wahl der Länder, in die du gereist bist, da sind ja Dinge, die dich auch über einen längeren Zeitraum dann verfolgt hatten, musikalisch, die du schon immer mal machen wolltest. Ist das jetzt auch wieder der Fall?
Ja, das ist schon so. Es handelt sich zum Teil um Lieder, die ich grundsätzlich immer schon mal auf Tonträger bannen wollte. Dann sind es auch Lieder, die aufgrund eines, sagen wir mal, stimmungsmäßigen Ausgleichs drin sind. Was Humorvolles, was Sentimentales, was Instrumentales, die Rhythmen, für die wir bekannt sind, unsere Abstecher Richtung Bossa Nova, Mambo, Swing, das alles sollte in irgendeiner Weise schon repräsentiert werden. Und nicht jedes Arrangement passt nun halt gleich gut zu jedem Lied, nicht jedes Lied passt gleich gut zu meiner Stimme, nicht jede Herangehensweise passt gleich gut zu meiner Band. Also auch das, wenn man erstmal sich für ein gewisses Repertoire entscheidet, dann fliegen auch immer noch wieder Stücke raus oder neue kommen rein. Dann gibt es bestimmte Arrangementideen, die zu Stück A nicht passen, aber zu Stück B passen. Also das Ganze entwickelt sich wirklich wie so ein Hefeteich. Und dem muss man eben auch Zeit geben lassen zu gehen. Hm. Und so muss man, wie das so schön heißt in der Bäckersprache, und so muss es auch bei einem solchen Programm sein, dass man für einen festen Musikerstamm schreibt, dass man mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten anfertigt und die eigenen Fähigkeiten sind natürlich auch immer irgendwo limitiert. Man kann selber Dinge besser vielleicht als andere, aber dafür können andere Leute bestimmte Dinge besser als man selbst. Und das muss man rausfinden, das muss man ausprobieren. Mhm. Und wirklich erst auf der Zielgerade manifestiert sich dann wirklich, was in dem Programm bleibt und was auf die Platte kommt.
Du bist ja ein erstaunlicher Musiker auch. Du hantierst mit sehr, sehr vielen Instrumenten und kannst alle möglichen Dinge darauf tun. Es ist immer wieder erstaunlich, sich das auf der Bühne anzuschauen. Wenn ich jetzt mal auf dieses Album das münze, wie seid ihr da vorgegangen? Also ich meine, so ein Stück, das schon da ist und das ist ja auch schon mal irgendwann arrangiert worden, sei es in den 40er, 50er oder 60er Jahren, sich dem nochmal neu zu widmen. Ist das eine besondere Herausforderung für euch als Musiker?
Aber das ist für mich als Arrangeur zumindest ein besonderer Spaß. Wenn ich an so ein Lied denke wie Liebe ist doch kein Ringelrein von Gitte, das ist das jüngste Stück, das ist wirklich ein Schlager im Originalarrangement vom Belanglosen. Es ist wirklich eine offensiv belanglose Nummer von der Musik. Mhm. Und die halt in so einen Bill Haley and the Comets Sound zu packen, das ist eine Herausforderung bis zu einem gewissen Grad, ja. Es ist aber auch ein Witz, ein guter musikalischer Witz, wie ich finde. Und für musikalische Witze bin ich immer zu haben.
An dieser Stelle Zeit nochmal reinzuhören in das Album. Wir hören den Opener und den Namensgeber des Albums Liebe.
L heißt lieb mich und die Welt ist mein. I heißt immer möchte ich bei dir sein. E heißt ewig denken, B heißt Blumen schenken, E als letztes bliebe, denn das ganze Wort heißt Liebe. Liebe steht seit vielen Jahren schon unter L in meinem Lexikon.
Ein Stück aus den 60er Jahren von Bert Kämpfert und auch hier Götz, ein typischer Götz Alsmann eigentlich. Also du hast schon das draus gemacht, was du auch, wofür du auch musikalisch inzwischen stehst.
Ich freue mich, wenn du das so siehst. Das ist wirklich auch eines der ganz typischen Stücke für das alles. Mit einem leichten, swingenden Sound, mit ein bisschen Akkordeon, schöne Soli auf dem Vibraphon und eigentlich auch ein Stück, in das wir uns beim Musizieren sofort verliebt haben.
Wir kommen nochmal drauf zurück. Du hast vorhin gesagt, 6 Tage habt ihr im Studio gehabt. Das ist für euch eine Menge Zeit. Für euch heißt wahrscheinlich für deine Band und für dich. Ist das so ein Jatzer-Ding, dass man sagt, ich gehe da rein und spiele das ein an einem Tag normalerweise, weil wir das einfach spielen können? Oder wie sind da die Vorgänge? Also wie geht ihr da ran so an so eine Aufnahme?
Ich glaube, dass die Jazz-Tradition der Bandmitglieder da eine große Rolle spielt. Wir können halt zusammen aufnehmen. Natürlich sorgen wir für ein bisschen Separation, weil es immer noch was zu reparieren gibt. Oder man nimmt mal auch 16 Takte aus einem anderen Take. Wir haben die Stücke aufgenommen. Ich sag mal, es gibt so von jeder Nummer zwischen 3 und vielleicht ein Dutzend Takes. Manche fallen leicht, manche fallen schwer. Manche lässt man liegen und geht am nächsten Tag nochmal ran. Und dann wird daraus das Beste rausgesiebt und rausgesucht und dann fängt man an, noch ein paar Overdubs zu machen. Also ich habe bei einigen Stücken zusätzlich zum Klavier zum Beispiel noch Akkordeon gespielt oder mein Solist oder unser Solist, der das Vibraphon spielt ja noch Xylophon, Röhrenglocken, Marimbas. Solche Dinge, die kommen noch als kleines Gewürz, musikalisches Gewürz obendrauf. Die Abteilung Schlagzeug und Percussion sorgt dann bei den lateinamerikanischen Rhythmen auch noch für zusätzliches Feuerwerk. Das sind dann so die Beiarbeiten, wenn man so will. Und ja, wenn man dann so genau drauf schaut, haben wir in der Regel pro Tag zwischen 3 und 5 Nummern geschafft. Ja.
Also wenn ich da jetzt mal so drauf gucke, da sind ja jetzt 20 Lieder dabei. Neben dem Kempfert und dem Johannes Hesters, die wir schon gehört haben, finden sich da ja auch noch zahlreiche andere Stücke, zum Beispiel aus der Feder von Udo Jürgens oder Joachim Becki-Fuchsberger. Das sind 20 Stück geworden. Götz, kannst du da für dich sagen, so hier, wenn ich das Album jetzt in der Hand halte am 27. November und jetzt sage ich, jetzt möchte ich mal reinhören in diese Fülle von Songs, die es ja trotzdem geworden sind. Wo ist deine Empfehlung? Was empfiehlst du mir? Was soll ich als erstes hören?
Ich würde mit dem Titelsong wirklich anfangen. Der macht gute Laune und verweist auch auf die Grundstimmung des Albums. Aber natürlich kommen bei mir auch die melancholischen Stücke nicht zu kurz. Und da verweise ich sicherlich auf dieses Udo Jürgens Stück, was ich dir sagen will. Das ist aus Udos erstem 1966 erschienenem Album und ist betextet von Joachim Fuchsberger, der ja, was viele nicht wissen, ein wirklich ganz hervorragender Schlagertexter war in den 50er und 60er Jahren neben seiner Tätigkeit als Schauspieler. Und ich habe die großen Fuchsberger-Songs eigentlich auch alle auf meinen CDs verteilt im Laufe der Jahrzehnte gesungen, aber das fehlte noch. Und zu diesem Stück habe ich eine besondere Beziehung, weil ich über dieses Stück als Stöpsel, als kleiner Junge Udo Jürgens wirklich wahrgenommen habe. Und er hat es damals mit dem Pathos der Mit-60er aufgenommen und ich habe versucht, es genau diese Komposition und diesen besonderen Text, das ist ein besonderer Text, ganz aus diesem Pathos rauszuführen in die reine Melancholie. Und wenn man sich dann genug aufgebockt hat mit den lustigen Stücken des Albums, sollte man sich unbedingt, was ich dir sagen will, anhören. Ich finde, das ist eine der bestgelungenen Nummern, die ich auch jemals aufgenommen habe.
Das ist ja schon mal verheißungsvoll, dann da zum Anhören auch. Schließt du mit diesem Album jetzt so ein bisschen den Kreis? Zurückkehren von einer Reise ist das Stichwort. Also in Paris war 2011, dann kam am Broadway 14, dann in Rom 17. Jetzt bist du wieder zu Hause. Bleibst du jetzt hier oder wirst du nochmal abheben?
Ich glaube gar nicht, dass sich der Kreis schließt. Ich denke vielmehr, dass ich einen neuen Kreis aufmache. Dieses sich beschränken auf das muttersprachliche, originär muttersprachliche Lied von 2 kleinen Ausnahmen abgesehen auf dem Album, das ist ja eigentlich das, wofür wir bekannt geworden sind, schon vor langer Zeit. So wie wir auf den älteren Alben immer auch mal ein eingedeutschtes französisches Chanson hatten, das führte dann auch zu der Idee, nach Paris zu fahren und dort das Album, ein ganzes Album damit zu gestalten. So werden wir sicherlich auch unser Programm immer mal wieder würzen mit was anderem. Aber es ist schon faszinierend, finde ich, daran zu arbeiten, diese Schlagerkompositionen der 20er, 30er, 40er, 50er Jahre zu nehmen und sie so zu behandeln, wie man die Lieder des American Songbook behandelt. Also ein Gershwin- oder Cole Porter-Lied neu zu arrangieren, das ist gar nichts Besonderes heutzutage. Das machen ja alle Arrangeure, alle Jazzmusiker. Aber mit diesem Schlagerrepertoire auf die gleiche Art und Weise zu arbeiten, das machen nur wenige.
Wie viel Corona steckt da jetzt eigentlich in so einem Album? Also du hast gesagt, da gibt es auch das ein oder andere melancholische Stück drauf. Wie ist es bei dir? Bist du aufgrund dieser Geschichte, die gerade für dich als Künstler ja besonders schwierig ist, jetzt eher melancholisch oder sagst du jetzt erst recht, ich nehme ein Album auf und das ist gute Laune? Und weil normalerweise wärst du ja jetzt damit auf Tournee gegangen, du wärst um Weihnachten herum traditionell eigentlich immer mit der SWR Big Band unterwegs und hättest ein Programm auf die Beine gestellt. Das alles wird ja jetzt dieses Jahr nicht stattfinden. Wie ist da die Gemütslage? Und in der zweiten Frage, wie kriegen wir das kompensiert hoffentlich dann nächstes Jahr, wenn das denn irgendwann mal vorbei sein sollte?
Also kompensiert werden wir sicherlich bekommen, denn diese ganze Tour war ja auf 3 Jahre geplant. Und wenn jetzt, sagen wir mal, ein Jahr oder anderthalb Jahre wegfallen, werden wir sicherlich das Programm noch 150 Mal oder so spielen. Daran wird kein Zweifel bestehen. Und was den Content, wie der moderne junge Künstler sagt, des Albums angeht, hat Corona darauf überhaupt keinen Einfluss gehabt. Also die Auswahl der Lieder ist völlig unkoronös zustande gekommen. Was uns nur umtreibt, ist halt die Sorge, dass vielleicht viele Veranstalter diese Zeit nicht überstehen, dass wir uns neue Partner suchen müssen, dass viele Musikerkollegen sehr, sehr schwer nur diese Zeit überstehen werden. Das berührt uns, das macht uns traurig. Was die Zuneigung des Publikums angeht, da sind wir Optimisten. Ich denke schon, dass sobald wieder alles möglich ist und die Menschen auch den Mut gefasst haben, wieder das Leben auf eine verhältnismäßig normale Art und Weise anzupacken, dass dann auch wieder das Live-Geschäft brummt. Denn in den 10 Jahren zuvor hat die Veranstaltungsbranche die beste Zeit von allen Zeiten erlebt. Die Theater waren voll, die Stadthallen waren voll, die Clubs waren voll. Es waren nicht immer Musikveranstaltungen, es waren auch Hundeflüsterer, Kochshows und Zauberer dabei. Aber das Bedürfnis nach Live-Entertainment war halt riesengroß. Es wuchs exponentiell in den letzten 10 Jahren. Und deswegen bin ich auch ganz sicher, dass wenn sich alle an Netflix wund geguckt haben, dass es dann wieder weitergeht.
Und das glaube ich auch. Das Publikum wird sich freuen. Ich glaube, der Hunger auf Kultur wird riesig sein, wenn die Bühnen wieder frei sind. Und die werden sich auf dich freuen. Ich kann mich dieser Freude nur anschließen. Liebe erscheint am 27. November, das neue Album von Götz Eismann. Und auch ich freue mich riesig, dich dann irgendwann mal auch persönlich wiederzusehen.
Dann werden wir wieder einen schönen Abend miteinander verbringen.
Das hoffe ich sehr. Götz Eismann, herzlichen Dank fürs Kommen und alles, alles Gute für das neue Album. Eine schöne Weihnachtszeit und dann sehen wir uns im nächsten Jahr.
Vielen Dank für die guten Wünsche, vielen Dank für die Einladung und bleib gesund. Adieu.
Adieu, Götz. Das war Götz Alsmann im Pop-Talk auf pop-talk.de zu hören auf Spotify, Soundcloud und allen möglichen Streaming-Plattformen dieser Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich vorerst Nabil Atassi.